Bibelheise.
Wir geben uns oft der Illusion hin, Engel hätten so ein niedliches, blondgelocktes Gesichtchen mit zwei hübschen Flügelchen. Aber das ist alles nur Einbildung.
Ich bin Carlos Waldo und bedanke mich, dass Sie gemeinsam mit uns diese Bibelreise machen. Liebe Hörer, hier beginnt wieder das große Abenteuer der Bibelreise. Unsere Wanderung durch das Lukas-Evangelium kommt hier mit Kapitel 24 zum Abschluss. Dem Professor Luis Sayong das Thema beigelegt hat, Leben, das aus dem Tod entspringt. Lassen wir uns von dem größten Ereignis der Geschichte bewegen, das die Menschheit erschüttert und die Welt verwandelt hat. Die Auferstehung Jesu, ihre Nachweise und Auswirkungen. Die Verzweiflung ist zu Ende, die Angst ist vorbei. Er hat den Tod besiegt. Dies ist die Hoffnung für uns alle.
Ja, liebe Hörer, wir wissen sehr wohl, dass nach all dem, was Christus Jesus in seiner Passion durchlitten hat, er zum Zeichen seiner Macht von den Toten auferstanden ist und damit seine Gottheit erwiesen und uns allen Hoffnung gebracht hat. Lasst uns deshalb hier aus der Bibel den Beginn des 24. Kapitels mitverfolgen, wo Folgendes zu lesen ist. Frühmorgens am ersten Tag der Woche nahmen die Frauen die wohlriechenden Spezereien, welche sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort fanden sie den Stein beiseite gewälzt, aber als sie eintraten, fanden sie nicht den Leib des Herrn Jesus. Da waren sie ratlos und wussten nicht, was sie tun sollten. Plötzlich standen dort bei ihnen zwei Männer in leuchtender Kleidung. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden, aber die Männer sagten ihnen, »Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?« Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Denkt doch an das, was er euch sagte, als er bei euch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hand der Sünder ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Lukas beginnt seinen Bericht über die Auferstehung mit einem Blick auf die Frauen. Wie gesagt, Lukas richtet sein Evangelium an die Armen, die Bedürftigen, die Frauen, die Heiden. Und das ist besonders auffällig, da die Frauen zu den Zeiten des Neuen Testamentes kein besonderes Ansehen genossen und obwohl sie als zweitrangig betrachtet wurden, werden sie gleich nach der Auferstehung Jesu in den Vordergrund gestellt. Da erscheinen nun diese beiden Männer in glänzender Kleidung, mit Sicherheit Engel, und sie verkünden, dass Jesus gemäß seiner eigenen Vorhersage auferstanden sei. So haben sie bei ihrer Rückkehr vom Grab dieses alles den Elfen und allen anderen berichtet. Jawohl, den Elfen. Denn Judas Ischariot gehört nicht mehr zu den Aposteln. Lukas bringt nun Einzelheiten. Jene, die diese Dinge den Aposteln berichteten, waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, und die anderen, die bei ihnen waren. Und wir wundern uns heute manchmal darüber, dass die Leute so geringen Glauben haben und die Christen so schwach sind. Aber wie war das denn damals zur Zeit des Neuen Testamentes? Obwohl Jesus den Jüngern erklärt hatte, dass er auferstehen würde und die Frauen froh, glücklich und außer Atem mit dieser Nachricht zu ihnen kamen, glaubten sie ihnen nicht. Ihre Worte klangen irrsinnig. Ist das nicht erstaunlich, liebe Hörer? Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Immer der Petrus, der wieder einmal der Erste sein muss. Als er sich in das Grab beugte, sah er die Leinentücher und sonst nichts. Dann kehrte er zurück, verwundert über das, was geschehen war. Petrus geht sich davon vergewissern, ob Jesus auferstanden war oder nicht, und nun geht ihm die Tatsache der Auferstehung auf. Dabei ist es wichtig festzustellen, dass das Neue Testament darauf besteht, die Auferstehung als feste Tatsache darzustellen und nicht etwa als ein rein geistliches, gespenstisches oder psychologisches Ereignis. Dann folgt ab Vers 13 eine Episode, die nur bei Lukas vorkommt. Dort heißt es, dass zwei Jünger auf dem Weg nach einem Dorf namens Emmaus waren, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt ist, und dass sie miteinander über die Ereignisse redeten. Währenddessen gesellte sich Jesus selbst zu ihnen, aber ihre Augen waren verhindert, ihn zu erkennen. So fragte er sie, worüber redet ihr eigentlich hier auf dem Weg? Sie blieben mit traurigem Blick stehen. Einer von ihnen, Kleophas, fragte darauf, Bist du der einzige Besucher in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Was denn? Fragte er. Das mit Jesus von Nazareth, antworteten sie. Er war ein Prophet, groß in Worten und Taten vor Gott und dem ganzen Volk. Die Obersten der Priester und die Führer des Volkes haben ihn ausgeliefert, um ihn zum Tode zu verurteilen, und haben ihn gekreuzigt. Aber wir hatten erwartet, dass er Israel erretten würde. Und heute ist nun der dritte Tag, seitdem dies alles geschah. Einige Frauen aus unserer Mitte haben uns zwar heute erschreckt. Sie waren morgens ganz früh zum Grab gegangen und haben seinen Leib nicht gefunden. Dann kehrten sie zurück und erzählten, sie seien Engeln begegnet, welche ihnen sagten, dass er lebe. Einige unserer Gefährten gingen zum Grab und fanden alles genau so, wie die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Und nun spricht Jesus sie auf eine ganz bewegende Art an und sagt, wie schwerfällig seid ihr doch zu verstehen und träge, alles das zu glauben, was die Propheten verkündet haben. Musste nicht Christus all dieses leiden, um in seine Herrlichkeit einzutreten? Dann begann er bei Mose und allen Propheten und erklärte ihnen, was über ihn in der Schrift stand. Als sie dann dicht an das Dorf kamen, trat Jesus, als ob er weitergehen wollte, aber sie nötigten ihn. Bleibe bei uns, denn es wird schon Abend, der Tag neigt sich. So kehrte er ein und blieb bei ihnen. Als er mit ihnen zu Tisch saß, die Szene muss man sich jetzt mal vorstellen, nahm Jesus das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn, aber er verschwand vor ihren Augen. Erstaunlich. Dann sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz, als er zu uns sprach und uns die Schrift auslegte? Sie waren nicht imstande zu verstehen und zu erkennen, dass es Jesus war. Und warum legt Lukas so viel Wert darauf, die Dinge so darzustellen? Damit ganz klar wird, dass Jesus nicht irgendeine Erscheinung war. Sie gehen neben ihn, unterhalten sich mit ihm, aber wissen nicht, dass er es ist. Darum kann niemand sagen, dass sie Jesus gerne sehen wollten und dass es sich um etwas Psychologisches handelt. Das war etwas absolut Reales, Deutliches, Geschichtliches und Sachliches. Darum liefen sie schnell zurück nach Jerusalem, trafen dort die 11 Apostel mit allen anderen versammelt und diese alle sagten auch, es ist wahr, der Herr ist auferstanden und Simon erschien. Dann berichteten die beiden, was auf dem Weg geschehen war und wie sie Jesus erkannt haben, als er das Brot brach. Und während sie noch darüber redeten, trat Jesus selbst zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Das ist dieser berühmte Satz, Shalom Alechem. Nun erschraken sie und meinten, es ist sein Geist. Und nun bitte Acht geben und beobachten. Vielleicht meint jemand unter unseren Hörern jetzt, dass diese ganze Geschichte mit der Auferstehung doch reichlich seltsam ist. So etwas gibt es doch nicht. Was sagt nun aber der Bibeltext dazu? Warum seid ihr verstört und warum zweifelt ihr in eurem Herzen? Seht hier meine Hände und Füße, ich bin es wirklich. Berührt mich und seht. Achtung, liebe Hörer, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr es hier an mir seht. So zeigte ihnen Jesus Hände und Füße, aber sie glaubten immer noch nicht. Wer hat denn nun gesagt, dass in biblischen Zeiten die Leute leicht glaubten? Sie zweifelten immer noch. Es ist doch interessant, wie Gott uns gestattet zu zweifeln und wie er dann sehr greifbar darauf antwortet. Und weil sie immer noch nicht glaubten, so groß war ihre Freude und Verwunderung, fragte er sie, »Habt ihr hier etwas zu essen?« Sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er aß es in ihrer Gegenwart. Ich bin gewiss, dass keiner unserer Hörer jemals einen Geist oder ein Gespenst Fischessen gesehen hat oder ein gutes Schnitzel mit Zwiebeln. Geister und Gespenster kommen bestimmt nicht zu uns oder sonst wohin zum Mittagessen. So fährt nun der Text fort und Jesus redet weiter. Deshalb habe ich euch gesagt, als ich noch bei euch war, dass alles, was im Gesetz Moses, in den Propheten und in den Psalmen über mich steht, erfüllt werden müsste. Dann öffnete er ihnen den Verstand, damit sie die Schrift verstehen könnten und sagten ihnen, es steht geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen müsse und dass in seinem Namen allen Völkern die Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt würde, und zwar zuerst in Jerusalem. Ihr seid Zeugen all dieser Dinge. Ich sende euch noch, was mein Vater verheißen hat, aber wartet hier in der Stadt, bis ihr mit der Macht aus der Höhe ausgerüstet werdet. Danach, nachdem Jesus ihnen ganz klar seine Auferstehung dargestellt hatte, wendet sich der Blickpunkt von den Frauen hin zu den Heiden, denen das Evangelium gepredigt werden sollte. Lukas hält aber seine Linie im Bericht, und als er sie in der Nähe von Bethanien geführt hatte, erhob er seine Hände und segnete sie. Und als er noch dabei war, sie zu segnen, verließ er sie und wurde zum Himmel erhoben. Und sie beteten ihn an und kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Dort blieben sie ständig im Tempel und lobten Gott. Lukas schließt mit der Himmelfahrt Jesu. Jesus wird hinweggenommen, oder besser, in den Himmel emporgehoben, und sie beten ihn an. Das bedeutet, dass sie Jesus nicht nur als den Messias anerkennen, nicht nur, dass er durch seine Auferstehung Macht über den Tod hat, sondern, dass er göttlich und anbetungswürdig ist. Liebe Hörer, wir brauchen alle das wahre Leben, um die Macht des Todes zu überwinden. Dazu müssen wir uns an Jesus Christus wenden und ihm unser Herz völlig öffnen. Er ist der auferstandene Herr, der die Macht Gottes offenbart hat. Von ihm entspringt Leben aus dem Tode, wie wir hier gesehen haben.
Gehen wir also voran. Sieh mal an, wir sind schon im letzten Kapitel, Lukas 24. Eine prächtige Reise ist das doch, oder? Wir haben hier nun den Tod und die Auferstehung Jesu betrachtet. Aber was war das denn für ein Begräbnis? Spitzereien, Parfüm, ein Laken, Leinentücher. Wie war das denn, dieses Begräbnis Jesu? Wo ist der Sarg? Und der Friedhof?
Ja, allerdings, wenn wir nicht die dortigen Gewohnheiten und ihre Kultur kennen, dann fällt es schwer zu verstehen, was sich dort bei dem Begräbnis und der Auferstehung Jesu abgespielt hat. Zunächst ist festzustellen, dass bei Lukas keine Rede von einem Friedhof ist, wie es in unserer heutigen westlichen Welt üblich ist. Und es gibt auch keinen Sarg. Der Leib eines Verstorbenen wurde einbalsamiert mit Spezereien, Parfüm, Salben, so war es üblich. Und man weiß doch, wie hochentwickelt und detailliert das in Ägypten zum Beispiel mit den Pharaonen praktiziert wurde. Der Leib Jesu wurde auf diese Weise für das Begräbnis zubereitet, wobei er in Tuchstreifen eingehüllt wurde. Es ist gut, dass du das erwähnst, denn als Petrus dorthin ging und die leinenen Tuchstreifen vorfindet, beweist ihm das, dass Jesus wirklich auferstanden war. Jesus wurde auch in einen Laken eingehüllt und sein Leib wurde in eine in einen Felsen eingehauene Höhle gelegt, wie es uns das Ende des 23. Kapitels berichtet, wobei es den Bericht des Matthäus wiederholt. Das ist also Sinn der Sache. Ein Loch im Felsen mit einem großen Stein verschlossen. Man könnte sich doch schlecht vorstellen, dass Jesus tief in der Erde einen Sarg aufbricht. Die Umstände waren ganz anders. Diese rein technische Erklärung ist also wichtig für das rechte Verständnis dessen, das sich hier in den Evangelien abspielt.
Um nun besser zu verstehen, was hier geschieht. Die Frauen gingen zum Grab, und wer erscheint ihnen dort? Zwei Männer? Zwei Engel? Wirklich zwei? Ich hätte gerne diesen vierten Vers besser verstanden.
Ja, also die Sache ist so, und wir hatten das sogar schon einmal erwähnt. An manchen Stellen ist in den Evangelien die Rede von zwei Engeln, dann wieder von einem. Und hier sind es zwei Männer. Die Bibel redet oft von Engeln, als ob es Männer wären. Sie werden Männer Boten genannt, aber wir wissen, dass es Engelwesen sind. Sie werden Männer genannt, weil sie in dieser Gestalt erscheinen. Wir stellen uns oft Engel mit einem niedlichen Gesichtchen vor, mit blonden Locken und zwei hübschen Flügelchen. Aber das ist nur gewissermaßen eine mittelalterliche Einbildung. Es ist nicht das, was die Bibel berichtet. So geschah es mitunter, dass jemand auf einen Engel stieß und gar nicht wusste, dass es ein Engel war. Man meint, es sei ein Mensch. Zwei Männer in leuchtender Kleidung. Im Vergleich mit anderen Berichten können wir hier schon sicher sein, dass es sich um Engel handelte.
Nun die Jünger. Ein verzwickter Fall. Wie schwierig war es doch für sie zu glauben, was geschah? Warum glaubten diese Jünger Jesu nicht den Frauen?
Gut, hier treten nun einige Fragen auf, die geklärt werden müssen. Manche sagen, seht ihr, diese Jünger vertreten hier jene Mentalität der männlichen Überlegenheit. Was die Frauen da redeten, wurde nicht ernst genommen. Man kann sogar verstehen, dass diese aufgeregten Frauen dort einige Zweifel weckten. Aber man darf das nicht allzu genau nehmen, denn schließlich erwarteten die Jünger ja auch nicht, dass Jesus auferstehen würde, selbst nachdem er selbst sich dazu geäußert hatte. Es dauert, bis sie das glauben können. Das Ganze ist doch zu schwierig. So glauben sie den Frauen nicht, die übrigens hier eine besondere Erwähnung anhand der Theologie des Lukas verdienen. Aber es geht um den ganzen Zusammenhang. Nicht nur, dass sie hier gleich nach der Auferstehung als besonders würdig angesehen wurden.
Lukas 24 bringt von Vers 13 ab einen fantastischen Bericht. Der Gang der beiden Jünger nach Emmaus. Wie konnten denn nur zwei der Jünger ihren Meister nicht erkennen? Was war das für eine Verwirrung?
Hier haben wir eins der großartigsten Geheimnisse des Glaubens. Zu bedenken ist hier, dass Jesus zwar aufersteht, wir aber nicht wissen, welche Veränderungen das für den Leib Jesu bedeutet hat. Jesus erscheint wieder auf eine glänzende, ganz andere Weise. Diese Frage um das Erkennen geht zwar immer wieder, aber man muss dabei auch die psychologische Seite beachten. Sie sind niedergeschlagen, sie erwarten keine Auferstehung und das schlägt sich schließlich in dem Vorgang nieder. Mehr noch, ein Punkt, den Lukas klar herausgestellt hat, dass sie verhindert waren zu erkennen und dass ihnen später die Augen aufgetan wurden. Wir haben hier eine Passivform. Dieses Passivum, das auch unter anderen Umständen auftritt, zum Beispiel bei Johannes, bezeichnen manche Gelehrten als göttliches Passivum, was nicht ausdrücklich bedeutet, dass Gott sie gehindert habe. Klar ist aber, dass der Handelnde bei diesem hier im Passivum beschriebenen Ereignis Gott selber ist. So ergibt sich hier ein Element von Gottes Seite her, das ihnen nicht gestattet, voll durchzublicken, um ihnen danach im angemessenen Augenblick die Augen zu öffnen. Darum erscheint diese ganze Sache eben ein wenig geheimnisvoll. In der Ewigkeit werden wir dann Gelegenheit haben, in diese Einzelheiten einzudringen.
Und wenn man nun die eigentliche Auferstehung betrachtet, wieso kann dann ein geistliches Wesen, der auferstandene Jesus, einen Fisch verspeisen? Dort am Seeufer, nicht wahr? Wie ist das?
Ja gut, diese Geschichte mit dem gebratenen Fisch, soll man das wirklich wörtlich verstehen? Das Neue Testament besteht darauf, dies alles als wirkliche Tatsache darzustellen. So haben die Jünger zum Beispiel mehrmals Jesus verwechselt. Sie wissen nicht, ob er es ist. Aber hier besteht kein Zweifel. Es ist wirklich Jesus, der hier erscheint. Und als nun Jesus kommt und sie hin und her grübeln, sagt er, wollt ihr sehen, dass ich kein Gespenst bin? Wenn ihr Zweifel habt, dann lasst uns essen. Das ist der Beweis, dass Jesus leiblich erscheint. Und das ist wichtig, denn der auferstandene Leib hat einen sehr großen Wert und entgegen den Vorstellungen gewisser orientalischer Religionen ist der Leib nicht nur eine Hülle der Seele, eine Art minderwertiger Stoff. Jesus erscheint leiblich. Um dies voll nachzuweisen, wird er uns hier berichtet, wie er gebratenen Fisch isst. Zusammenfassend, das Grab ist leer. Jesus erscheint der Maria Magdalena und noch anderen Frauen. Ebenso den beiden auf dem Weg nach Emmaus, dann Petrus und den 11 versammelten Jüngern, jenen 7 Jüngern auf ihrem Fischzug. 11 Jünger sehen ihn auf dem Berg und später sehen ihn laut 1. Korinther 15 weitere 500 nicht näher bekannte Jünger. Er erscheint dem Jakobus und dann seinen Jüngern bei der Himmelfahrt, hier bei Lukas, und schließlich dem Paulus vor Damaskus. Alles, damit keine Zweifel bestehen, dass er wirklich auferstanden ist.
Genau! Halleluja! Und nun zum Schluss. Lukas scheint hier doch einige theologische Eigenarten vorzubringen. Seine besondere Betonung der Frauen, der Gesellschaft, wie sollte man das beurteilen?
In der Tat hat Lukas so seine Eigenarten. Du hast schon erwähnt, dass er die Frauen besonders beachtet. Er berichtet nicht nur über sie, was gegenüber den Gewohnheiten jener Zeit etwas Besonderes ist. Dann erwähnt Lukas zum Beispiel, dass die Jünger dort in Jerusalem die Verheißung des Vaters abwarten sollten und dass er besonders den Heiligen Geist betont, was dann noch deutlicher in der Apostelgeschichte hervortritt. Außerdem sagt er, dass dieses Evangelium ab sofort die Nationen erreichen würde, womit er wieder seinen besonderen Blick für die Heiden erweist. Diese Eigenarten sind typisch für Lukas ab Ende seines Evangeliums, als er über die Auferstehung Jesu berichtet.
Vielen Dank für die Antworten und diesen weiteren Gang durch das Evangelium. Und nun, liebe Hörer, kommt die Anwendung des Gesagten.
Hiermit schließen wir auf der Bibelreise die Betrachtung des Lukas-Evangeliums ab. So haben wir, liebe Hörer, in Kapitel 24 durch den Bericht der Auferstehung unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus gesehen, wie das Leben aus dem Tod entspringt. Und in der Tat legt die Bibel allerhöchsten Wert auf die Auferstehung. Und Achtung, nicht zu vergessen, dass ohne die Auferstehung die ganze Erlösung völlig wertlos wäre.
Ich bin Carlos Waldo und nochmals danke, dass Sie mit uns gemeinsam diesen weiteren Abschnitt der Bibelreise begleitet haben, liebe Hörer. Gott sei Dank haben wir auf diesem Zug durch die Heilige Schrift noch eine Strecke überwunden. Aber es kommt noch mehr.